Lüttich, 23. und 25. Februar 1849, liebe Mutter. Von Herzen danke ich dir für deinen nach Bradford gerichteten Brief. Ich erhielt ihn dort an Ort und Stelle. Doch höre jetzt, wie es mit meiner Reise ging. Das neue Geschäft in Hamburg war noch nicht so weit eingerichtet, dass ich nach Italien reisen konnte. Die politischen Zustände dortzulande machten die Sache außerdem schwierig. Ich kam daher mit meinen Leuten überein, erst nach England zu gehen, um die Lage des Handels wieder einmal am Platze selbst zu untersuchen, mich zu unterrichten und bei den steigenden Wollpreisen Einkäufe für unsere Freunde in Belgien und Holland zu machen. Ich ging daher von Hamburg nach Hull mit dem Dampfboot Victoria, welches uns nach einer Fahrt von 48 Stunden glücklich hinüberbrachte. Nachmittags kamen wir in Hull an und ich fuhr noch denselben Abend mit der Eisenbahn nach Bradford. Nichts hatte sich verändert, Stadt und Menschen noch wie früher. Ich fand viele alte Freunde unter Deutschen und Briten wieder, die sehr verwundert waren, mich wiederzusehen, da sie mich in allen den Revolutionen längst davongeschwommen glaubten. Ungeheure Tätigkeit herrschte in allen Fabriken. Ich sah nie einen solchen Maschinenspektakel und einen solchen Rauch. Mit Freund Rickman, der das Bradforder Leinengeschäft leitet, machte ich eine Tour durch die Leinendistrikte. Mit Schütt, der die Wollbranche hat, besuchte ich alle Wollplätze. Die Leinengarnspinnereien sind namentlich in und um Leeds. Für Wolle besuchten wir Halifax, Huddersfield, Wakefield, kurz die ganze West Riding von Yorkshire. Sowohl Leinengarnen als Wollgarn und rohe Wolle wurde auf diesen kleinen Reisen eingekauft, und ich hatte nebenbei Gelegenheit, die Fortschritte zu beobachten, die die Engländer in der Maschinerie gemacht haben. Nachdem in und um Bradford alles besorgt war, ging ich mit Schütt nach Liverpool, wo man gerade rohe Wolle auf öffentlichen Verkäufen versteigerte und wo ich mehrere Verbindungen für die hiesige Gegend anknüpfte. Im Liverpooler Hafen war große Bewegung. Hunderte von Schiffen kamen und gingen, viele waren in Ladung für Kalifornien, wo alle Leute jetzt Gold graben wollen. Massen von Schaufeln wurden gerade eingeladen. Wir hatten das herrlichste Wetter in dem schönen Liverpool. Von Liverpool wäre ich nun gerne nach Schottland und Irland gegangen, aber die Zeit wurde zu kurz. Ich reiste daher nach Manchester. Dort verließ mich Schütt und ich machte nun alleine einige Besuche, darunter auch einen bei Frau Gruber. Ihr Mann war nicht zu Hause. Er hatte nach einem Hafen der Westküste reisen müssen, wo seinem Hause Schunk, Sonchey und Co. drei Schiffe untergegangen waren. Abends um 10 verließ ich Manchester und war morgens um 6 Uhr in London. Hier hatte ich nun wieder Handelsleute zu besuchen und politische Freunde. Da es gerade Sonntag war, so gab ich mich zuerst zu den Politikern und traf Harney, den Chef der Chartistenpartei, der mir über die letzten Vorgänge in England und Irland vielerlei Aufschluss gab. Auch über die französischen Flüchtlinge in London hörte ich manches, über Louis Blanc und Chaussidière und so weiter. Mit letzterem sollte ich zusammentreffen, vergaß aber die rechte Hausnummer und irrte 4 Stunden lang zu Fuß und zu Wagen durch das große Babylon, ohne zurechtzukommen. Am Montagmorgen verließ ich mein Hotel um 9 Uhr. Ich wohnte im Bridge House Hotel, ein herrliches Palais an der Südseite der Londoner Brücke. Aus meinem Fenster sah ich auf die Themse, voll von Schiffen. Weiter, jenseits des Flusses, die riesige Stadt, fast amphitheatralisch emporsteigend. Rechts konnte ich bis zum Tower sehen, vor mir die St. Paul's Kirche, links blickte man bis nach Westminster. Um 9 Uhr ging ich also über die Brücke hinüber in die City, das Herz des Welthandels. Hier hatte ich mit einem Manne wegen Roheisen zu tun und verließ ihn, um in die Börse zu gehen, wo ich mir ein Verzeichnis von allen Wollvorräten verschaffte, die in London zum Verkauf liegen. Mit dieser Liste zog ich nun durch die sogenannten Docks, in denen alle Schätze der Erde aufgespeichert liegen, und untersuchte die Wolle. Als dies geschehen, hatte ich mitten zwischen dem Handel ein politisches Rendezvous in Westminster, 6 Meilen entfernt. Da man aber alles mit Wagen und Pferden abmacht, so geht dies rasch. Als ich um 4 Uhr nachmittags in der City zurück war, aß ich mit wahrem Heißhunger zu Mittag und ging dann auf die Hall of Commerce, wo nun abends die Wolle versteigert wurde, die ich morgens in den Docks gesehen hatte. Leute aller Nationen hatten sich zu diesen Verkäufen, die den ganzen Februar hindurch dauern, eingefunden. Es ist etwas Großartiges mit dieser Geschichte. Die ganze Wollproduktion von Australien und Südamerika wird jährlich auf diese Weise verkauft. Um 8 Uhr war dies zu Ende und ich fuhr nun zum 2. Male nach Westminster, und zwar vor die Tür des britischen Parlamentes. Im Hause der Commons war gerade die irische Zwangsbill und die Zulassung der Juden zum Parlamente zur Debatte vor. Man hat zum Parlamente nur Zutritt, wenn man eine Einlasskarte von einem Parlamentsmitglied hatte. Diese zu verschaffen, hatte ich aber keine Zeit gehabt. Ich musste daher einen Coup wagen und tat dies, indem ich durch alle Wachen bis frech vor die Tür des Sitzungssaales drang. Natürlich hielt man mich hier auf, und ich gab nun meine Karte ab, indem ich den bekannten Colonel Thompson, das Hauptmitglied der Anti-Corn Law League, zu mir herausrufen ließ. Ich lernte den alten Colonel auf dem Brüsseler Kongress kennen. Er musste sich meiner erinnern, denn er verließ den Saal und kam zu mir heraus. Es war gewiss viel gewagt, dass ich den alten Herrn mitten aus der hohen Versammlung rufen ließ, aber er schien alles zu entschuldigen und empfing mich sehr herzlich, indem er mich nicht in die Fremdengalerie, sondern zur besonderen Auszeichnung in die Galerie des Sprechers führte, wo man das Haus am besten übersehen kann. Ich hörte nun von 9 Uhr an viele der größten Redner Englands, Sir George Grey, Shorman Crawford, Fergus O'Connor, Napier, Lord John Russell, kurz, ich machte die ganze Sitzung mit bis nach 1 Uhr nachts, fuhr dann nach der City zurück, wieder über die Londonbrücke und in mein Hotel, wo ich um 2 Uhr morgens herrlich müde im Bette lag. Da hast du so einen Tag, wie man ihn in London verleben kann. Vielleicht nur in London und in Paris. Dienstags hatte ich nun wieder viel im Handel zu tun, wurde aber nachmittags fertig und konnte schon abends um 8 Uhr nach Dover mit der Eisenbahn fahren, wo ein Dampfboot noch auf uns wartete, mit dem wir um 11 Uhr nachts abfuhren. Wir hatten eine ungemein stürmische Nacht, und bisweilen wären wir fast alle aus den Betten geflogen. Seekrankheit überfiel alle. Gewöhnlich reisten wir sonst in 5 Stunden nach Ostende, von Dover aus. Diesmal langten wir aber erst Mittwochmorgen um 9 Uhr auf belgischem Boden an, wo wir uns mit Ostender Austern erfrischten und dann nach Brüssel fuhren. Donnerstag machte ich nun Besuche in Brüssel, heute, Freitag, war ich in Antwerpen und langte vor etwa 2 Stunden hier in Lüttich an. Sonntag, 25. Februar. Bis hierher schrieb ich am Freitagabend und verkaufte seitdem gestern am Samstag bereits einen Teil der Wolle, die ich in England einkaufte. Gestern Abend würde ich nun meinen Brief schon fortgesetzt haben, wenn es nicht der Jahrestag der Französischen Revolution gewesen wäre, den ich dadurch feierte, dass ich den ganzen Abend in Cossidaires Memoiren las. Heute, vor einem Jahre, war ich in Rotterdam und hörte an der Börse durch die Taubenpost die Nachricht des großen Ereignisses. Augenblicklich wurde der Koffer gepackt, und am 28. Februar morgens war ich in Paris und frühstückte einige Tage später mit Freund Humbert in den Tuilerien an demselben grünen Tische, an dem Louis-Philippe früher mit seinen Ministern die Conseil hielt. Das ist nun längst vorüber. Freund Humbert ist verschollen, und Gott weiß, wie es in Frankreich noch werden wird. Ich werde wohl nie wieder in den Tuilerien frühstücken. Doch nun zu meiner Reise. Du wirst dich wundern, dass ich in Lüttich bin, da doch mein ursprünglicher Plan war, über Holland zurückzukehren. Aber wie heutzutage nichts vorherzusehen ist und alles vom Wind und Wetter abhängt, so wurde auch aus allerlei Gründen die holländische Tour drangegeben und ich reiste über Belgien. Die künftige Woche habe ich nun noch hier und in Verviers zu tun und werde dann wieder nach Deutschland reisen, ohne dass ich indes jetzt noch weiß, wo ich mich zunächst aufhalten werde. Täglich erwarte ich daher Briefe von Hamburg. Und wahrscheinlich teile ich dir schon bald alles genauer mit. Der Handel geht jetzt sehr gut und man muss die Zeit benutzen. In Köln werde ich mich nächstens nur wenige Tage aufhalten. Mein Domizil habe ich noch immer dort, denn ich muss doch irgendwo wohnen. Wenn es mit der italienischen Reise bald was wird, so gebe ich natürlich meinen Wohnsitz in Köln auf. Wann ich dir die Nudeln persönlich überbringen werde, steht noch dahin. Jedenfalls habe ich aber bald etwas in Bielefeld zu tun. Hoffentlich geht es dir wohl. Bald schreibe ich dir, wo mich deine Briefe zunächst treffen. Übrigens kannst du mir noch immer an die alte Adresse in Köln schreiben, weil mir von dort alles nachgeschickt wird. Nun leb wohl, liebe Mutter, von ganzem Herzen, dein Georg. Punkt.